Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Gesetze und moralische Vorstellungen verändern sich oft im Laufe der Zeit. Was vor 100 Jahren oder vielleicht auch noch vor ein paar Jahrzehnten als strafbar galt, wird heute akzeptiert. Zum Beispiel, dass unverheiratete Paare zusammenwohnen können, war bis vor einigen Jahrzehnten noch nicht denkbar. Oder was sich auch zum Glück geändert hat, dass Männer nicht mehr dafür verurteilt werden, wenn sie mit anderen Männern schlafen oder eine Beziehung führen.
Doch um genau solche Themen dreht sich unser heutiger Fall. Vor über 100 Jahren wird ein reicher Kaufmann aus St. Witt erpresst.
Was sich damals, also 1908, in Gerolstein abspielte, wie ähnlich und doch unterschiedlich Prozesse damals abliefen und warum am Ende sogar der deutsche Kaiser sich in den Fall einmischte, darüber reden wir mit unserem heutigen Gast. Jörg Matthias Braun ist Heimatforscher und Buchautor und schreibt Romane über uralte Kriminalfälle in der Region Trier. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, auch schön, dass wir Sie jetzt schon zum zweiten Mal bei uns begrüßen dürfen. Beim letzten Mal haben wir über eine Familie gesprochen, die mehrere Morde begangen hat. Heute geht es um einen anderen Fall, der aber auch namentlich sehr ähnlich klingt, denn es geht diesmal auch um einen Herrn Breuer, richtig?
Das stimmt. Also der heutige Fall, da ist der Angeklagte, der Peter Josef Breuer, oft nur als Josef Breuer bezeichnet gewesen. Und in dem anderen Fall, der junge Mörder aus Gonzerath, der hieß auch Josef Breuer.
Und wenn euch die andere Folge interessiert, dann hört doch gerne rein. Wir verlinken sie euch auch in den Shownotes.
Herr Braun, Sie sind ja begeisterter Heimatforscher und beschäftigen sich auch vor allem mit Themen rund um Mosel, Eifel, Hunsrück. Ja. Jetzt liegt der Fall ja über 100 Jahre in der Vergangenheit. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Im Rahmen meiner Arbeit an der Neuauflage der Stadtchronik von Bernkastel-Kues habe ich auch alte Ausgaben der Bernkasteler Zeitung durchforstet im Hinblick auf für die Stadtgeschichte interessante Ereignisse. Und zwar hauptsächlich bis zum Jahr 1905, als Bernkastel mit Kues zur heutigen Doppelstadt fusioniert hat. Und das habe ich noch ein wenig ausgedehnt, um über das Jahr 1905 hinaus. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass im Rahmen der Trierer Gerichtsprozesse in den Jahren 1908, 1909 immer wieder dieser Fall Josef Breuer genannt wurde. Hauptsächlich ist es mir deswegen aufgefallen, weil der Peter Josef Breuer in den Zeitungen immer als Rennfahrer bezeichnet wurde. Und das war dann quasi das Wort, an dem ich hängen blieb, denn Rennfahrer verknüpft man heute vielleicht eher mit einem Formel-1-Rennfahrer, weil das in den Medien präsent ist. Der Peter Josef Breuer hat sich allerdings als Radrennfahrer versucht in der damaligen Zeit. Und weil das wahrscheinlich auch für die Leser einprägsamer war, wurde dann halt meistens über den Rennfahrer Breuer berichtet. Und das in einer solchen Häufigkeit, dass ich mir den Fall dann etwas genauer angeschaut habe und dann auch, weil er interessant war, meiner Meinung nach daran hängen geblieben bin.
Was konnten Sie denn über den Mann herausfinden, über ihn und sein Leben?
Ja, der Peter Josef Breuer wurde 1880 in Aachen geboren. Er hat wohl das Handwerk eines Stuckateurs gelernt, aber wohl keinen Gefallen an dieser Art Arbeit gefunden. Er ist dann Ende des 19. Jahrhunderts auf der Eisenhütte Rote Erde in Aachen beschäftigt gewesen und hat dann, wie die meisten Männer in der preußischen Zeit, dann so mit 19, 20, Anfang 20 seinen Militärdienst absolviert. Dabei war er in einem Infanterieregiment in Straßburg im Elsass stationiert. Und nach seiner Rückkehr nach Aachen hat er als Handlungsreisender gearbeitet und Zigaretten und Liköre verkauft. Und im Jahr 1903 hat er dann in Aachen auch geheiratet und mit dieser Frau hatte er ein oder zwei Kinder.
In Aachen ist er aber auch schon auffällig geworden. Weswegen?
Ja, das scheint so gewesen zu sein. Das kann man anhand einer Aussage eines Gutachters, eines Arztes aus Berlin in dem späteren Mordprozess erkennen, dass er wohl den homosexuellen Generaldirektor des Hüttenwerkes Rote Erde, bei dem er gearbeitet hat, schon erpresste, weil er wahrscheinlich sein Geld lieber auf diese Art einfach und eine viel höhere Summe verdienen konnte als mit seiner Hände Arbeit. Und damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es ja noch den Paragraphen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Und mal abgesehen von dieser möglichen Strafe war für viele Betroffene vermutlich der Verlust des Ansehens in der Öffentlichkeit noch etwas, was sie noch mehr gefürchtet haben als vielleicht ein oder zwei Jahre Gefängnis. Und dadurch hatten dann Erpresser in diesem Metier ein relativ leichtes Spiel.
Es hat sich also für Erpressung sehr angeboten. Breuer kommt auch auf den Geschmack der Erpressung und sein nächstes Opfer sollte ein ebenfalls sehr wohlhabender Mann sein, der Kaufmann und Mühlenbesitzer Ferdinand Matonet. Wie kam das Ganze? Woher kannten die sich?
Die haben sich wohl Ende der 1890er Jahre in einem Café in Aachen kennengelernt. In den Prozessakten heißt es, dass Matonet eine Vorliebe für Männer von einer, in Anführungszeichen, gewissen Frechheit gehabt haben soll. Also er fiel immer wieder auf denselben Typ von burschikosen jungen Männern rein oder hatte da seine Vorliebe. Aber das waren natürlich keine zahmen Lämpchen, sondern die haben auch die entsprechenden Probleme für den Kaufmann dann quasi mit sich gebracht. Und der Matonet war älter als der Peter Josef Breuer und hat ihn anscheinend auf eine Partie Billard eingeladen. Und daraus hat sich dann eine rege Freundschaft entwickelt. Der Angeklagte Peter Josef Breuer hat immer behauptet, das sei eine rein platonische Beziehung gewesen. Aber die Wahrheit ließ sich da natürlich nicht mehr ermitteln, weil es ja nur noch eine Seite der Geschichte zu hören gab.
Was waren denn damals die Strafen für homosexuelle Handlungen?
Also meines Wissens nach gab es den Paragraphen 175 ab 1871, als das Deutsche Reich gegründet wurde. Und die Höchststrafe betrug, glaube ich, zunächst 5. Später in einer aktualisierten Version des Paragraphen sogar bis zu 10 Jahre Zuchthaus. Und das ja, war natürlich schon eine Hausnummer, weil Zuchthaus, das war sicherlich nichts, wo man als Gefangener verhätschelt wurde. Teilweise war es auch mit Zwangsarbeit noch verknüpft. Aber wie gesagt, ich denke gerade jetzt so jemand, der in den besseren Kreisen aufgrund seines Reichtums verkehrt ist, wie der Mühlenbesitzer Ferdinand Matonet. Für den war wahrscheinlich der Verlust seines Ansehens, die Reputation in der Öffentlichkeit noch viel mehr der Beweggrund, um dann Erpressungen auch nachzugeben.
Breuer erpresst dann also Matonet über Jahre. Wissen wir, um wie viel Geld wir da reden?
Ja, also da schwanken die Aussagen innerhalb der Prozessurkunden etwas. Es scheint wohl zu sein, dass es mindestens 200.000 Reichsmark waren. Von bis zu 500.000 ist die Rede.
Wahnwitzige Summen 1908.
Ja, also dafür konnte man sich sicherlich einige Häuser, einige schöne Häuser kaufen. Und der Josef Breuer hat dann das erpresste Geld auch wirklich verprasst und auf den Kopf gehauen. Also er ist dann relativ zeitig, scheinbar nach seiner Heirat 1903, nach Berlin gezogen. Also spätestens 1906 ist er da wohl ansässig gewesen, hat sich auch als Rennfahrer versucht, als Radrennfahrer, und zwar bei sogenannten Steherrennen, wo also der Radfahrer hinter einem auf einem Motorrad stehenden Mann über die Rennbahn fährt. Und der Name Steher kommt also nicht von dem Mann, der auf dem Motorrad steht, sondern weil diese Rennen über eine relativ lange Distanz gehen und man also quasi Steherqualitäten, also so wie man es aus dem Pferdesport kennt, haben muss. Aber der Josef Breuer ist im Kreis seiner Sportskollegen nicht anerkannt gewesen. Er hat angeblich immer nur den letzten Platz belegt. Er wollte gerne erfolgreich sein, hat das aber nicht geschafft, hat aber aufgrund des Vermögens oder des vielen Geldes, was er durch die Erpressung Martonets in Händen hatte, sogar einmal in München, Milbertshofen, eine Zeit lang die Radrennbahn gepachtet gehabt und hatte auch spinnerte Pläne, diesen Sport bis hin nach Japan bekannt zu machen. Und wie gesagt, gelebt hat der Breuer damals hauptsächlich in Berlin. Er hatte da eine Geliebte, während seine Frau in Lüttich mittlerweile mit mindestens einem Kind lebte und relativ wenig Geld von ihm monatlich für den Lebensunterhalt bekam. Um die 200 Reichsmark, glaube ich, hat er also in Berlin in Halbweltkreisen verkehrt und 20 Flaschen teuerster Sekt an einem Abend war also nichts, die da quasi verschwendet wurden. Und so ein Abend, der hat dann mehr Geld gekostet, als seine Ehefrau für den ganzen Monat zum Leben zur Verfügung hatte.
Ist das denn aufgefallen, dass der plötzlich zu diesem Reichtum kam? Wissen wir was dazu?
Ja, im Rahmen des Prozesses haben einige Zeugen gesagt, dass sie relativ sicher waren, dass er dieses Geld nicht legal erworben hat. Er hat zwar immer mal wieder von einem reichen Onkel aus der Eifel gesprochen, also St. Vith gehörte damals noch zu Deutschland, aber einige, denen er sich auch vielleicht unter zu viel Alkoholgenuss etwas mehr anvertraut hatte, waren auch der Meinung, dass es durch Erpressung in dem homosexuellen Milieu, dass es von daher stammte, dieses Geld, was er zur Verfügung hatte.
Und was für Beweise hatte er da gegen Martonet in der Hand oder ging es da wirklich nur um seine Aussage?
Ich denke Letzteres. Das kann ja wirklich so gewesen sein, wie Breuer sagte, dass es keine körperlichen Handlungen zwischen den beiden gab, aber Martonet hat sicherlich erkennen lassen, dass er irgendwo an ihm als Mann interessiert war. Und das alleine hat ja wahrscheinlich schon gereicht. Also, wie heißt es so schön? Naja, irgendwas wird schon dran sein, wenn das Gerücht erstmal verbreitet ist, dann kriegt man es nicht mehr aus der Welt. Und Martonet war ja auch wirklich ein sehr wohlhabender Mann. Also hier mal 5 oder da mal 10.000 Mark. Das war für ihn jetzt nicht so, wie wenn er sich die Hand hätte abhacken müssen. Und ich denke, da hat alleine diese Androhung von Breuer, weil er wusste, welche Neigung Martonet hatte, schon ausgereicht, um ihn zahlen zu lassen.
Und woher haben Sie diese ganzen Informationen? Das sind ja alles Sachen, die über 100 Jahre her sind.
Also ich bin auf diesen Prozess in einer alten Tageszeitung gestoßen, in der Bernkastler Zeitung. Und dieser Prozess hat natürlich, weil er in diesem damals noch verbotenen Umfeld zwischen homosexuellen Männern stattfand, ein sehr großes öffentliches Interesse hervorgerufen. Weit mehr, als wenn es sich um einen normalen Mord unter beispielsweise Arbeitskollegen gehandelt hätte. Und es war dann auch so, dass die Öffentlichkeit von dem Schwurgerichtsprozessen in Trier ausgeschlossen war, weil man also befürchtete, dass durch die da eventuell zu hörenden Aussagen über vielleicht intime Handlungen ja das sittliche Empfinden der Bevölkerung stören könne. Die Presse wurde zugelassen auf Antrag der Verteidigung, hatte aber auch konkrete Auflagen, dass sie also nichts berichten sollte, was also die öffentliche Erregung hervorrufen könnte. Und wenn das jemand gemacht hätte, ein Journalist, der da wörtlich zitiert hätte, der wäre wahrscheinlich dann sehr schnell ausgeschlossen worden oder vielleicht sogar die gesamte Presse. Und das war dann der Grund, warum dieser Prozess so viel Aufmerksamkeit auch in der Presse erregte.
Ja, die Situation zwischen Breuer und Matonet eskaliert dann aber im Jahr 1908. Was genau ist da passiert?
Ja, Breuer lebte auf sehr großem Fuß und hat das Geld also mit vollen Händen quasi aus dem Fenster geworfen. Das waren jetzt nicht nur diese Sektgelage in Berlin, sondern auch für seine Geliebte hat er eine teure Wohnung angemietet und die einrichten lassen für viele tausend Reichsmark. Dann die Pachtung der Radrennbahn in München, alles ohne irgendeinen wirtschaftlichen Erfolg. Und ihm ist dann quasi das Geld durch die Hände geronnen. Und er hat also im Oktober 1908 anscheinend nur noch 100 Mark besessen und hat dann wieder seinen Sponsor, sag ich mal, Matonet, telegrafisch kontaktiert und frisches Geld verlangt, musste sich laut Aussagen von Zeugen sogar noch Geld für die anschließende Bahnfahrt leihen. Und Matonet wollte anscheinend kein Treffen mehr haben. Ob das jetzt wirklich ernst gemeint war oder ob er einfach versucht hat, aus dieser Erpressungsnummer rauszukommen, kann ich nicht sagen. Er hat dann aber doch einem weiteren Treffen zugestimmt und die beiden haben sich in Gerolstein verabredet. Da hatten sie sich anscheinend vorher schon ein, zweimal getroffen. Und Breuer ist dann also von Berlin aus nach Gerolstein, ist dort mit Matonet zusammengetroffen und die beiden sind dann außerhalb des Ortes spazieren gegangen. Und während dieses Spaziergangs fiel plötzlich ein Schuss. Matonet lag leblos am Boden und durch den Schuss alarmierte herbeieilende Zeugen haben dann den Breuer mit der Pistole in der Hand bei der Leiche stehen sehen. Breuer ist dann sofort verhaftet und verhört worden, hat aber von Anfang an behauptet, er habe nicht geschossen, sondern Matonet habe Selbstmord begangen und er habe nur die Pistole aufgehoben, als er sich also quasi über die Leiche gebeugt habe oder über seinen Freund, um zu schauen, lebt er noch oder was ist los. Und letzten Endes waren aber die Indizienbeweise erstmal so erdrückend und die Zeugenaussagen, dass Peter Breuer verhaftet wurde und ihm wurde dann in der Folge der Prozess gemacht.
Es beginnt also der Mordprozess. Was weiß man denn noch über diesen Gerichtsprozess?
Der Mordprozess fand in Trier statt und das Aufsehen in der Presse rührte nicht zuletzt daher, dass es zur selben Zeit einen weiteren Mordprozess aus dem homosexuellen Milieu gab. Also es gab quasi solche unerhörten im Sinne des damaligen Empfindens Prozesse gleich im Doppelpack. Beides in Trier stattfindend. Der andere Prozess, da war auch jemand erschossen worden und zwar in dem Frühzug, der von Koblenz nach Trier fuhr, hatte jemand seinen Freund erschossen und dieser Prozess wurde etwas vor dem Breuer-Prozess verhandelt. Und es gab den ersten Prozess gegen Breuer, also im März 1909, ein knappes Jahr nach dem Tod Matonets. Und dieser Prozess war relativ kurz. Er hatte 4 Verhandlungstage plus einen Tag vor Ort in Gerolstein zur Besichtigung des Tatortes. Und anschließend hat dann aufgrund der belastenden Zeugenaussagen der Staatsanwalt seine Anklage von Totschlag auf Mord erweitert. Und das hat natürlich dann bedingt, dass die Verteidigung gesagt hat, okay, da müssen wir unsere Verteidigung ganz anders aufbauen. Wir müssen quasi komplett neu anfangen, weil jetzt geht's ja um Leben und Tod. Und es wurden dann auf jeden Fall mehr Zeugen gehört, auch aus dem Umfeld der Psychologie und aus dem Umfeld der Kriminalpolizei, auch in Berlin, die sich da also in Anführungszeichen besser auskannte, was dieses homosexuelle Milieu angeht, weil natürlich in so einer Stadt wie Berlin aufgrund der Anonymität und Größe es dieses Milieu natürlich in einem ganz anderen Ausmaß gab als, sag ich mal, hier in Trier oder in der Eifel. Und dementsprechend wurde also dann der Prozess vertagt und es gab einen zweiten Prozess im Sommer 1909. Und in diesem Prozess wurde also dann Heuer für schuldig des Mordes an dem Kaufmann Matonet befunden. Und man hat ihn zum Tode verurteilt und ihm auch seine bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt.
Erfahren wir denn was über das Motiv von Breuer? Weil, naja, ich stelle mir das so vor, wenn er Matonet erpresst, dann macht das natürlich für ihn Sinn, er bekommt Geld, aber ein toter Matonet, von dem bekommt er ja kein Geld mehr. Also was
ganz
ist
genau
da passiert?
Es sagte beispielsweise ein Gutachter aus, der viele von diesen Erpressungsfällen untersucht hatte, der auch dann eine gewisse öffentliche Bekanntheit hatte, sodass sich dann auch Erpressungsopfer von sich aus bei ihm, einem Mediziner aus Berlin, meldeten und ihre Geschichte geschildert haben, warum sie den Erpresser bisher nicht angezeigt hätten. Und dieser Arzt sagte aus, dass es also fast keine Fälle gäbe, in denen der Erpresser sein Opfer getötet hätte. Weil die Kuh, die man melkt, warum soll man die umbringen? Also etwas häufiger waren da schon Selbstmorde von den Erpressten, die einfach mit der Situation nicht mehr klarkamen oder die vielleicht über Jahre hinweg so sehr erpresst worden waren, dass sie einfach kein Geld mehr hatten. Aber der Erpresser hat das natürlich nicht geglaubt, dass jetzt plötzlich der ehemals Vermögende plötzlich nichts mehr haben will. Und der Breuer hat ja auch immer behauptet, es sei Selbstmord durch Matonet gewesen. Letzten Endes ist der Schuss wohl von hinten abgegeben worden auf Matonet. Das würde natürlich eher nahelegen, dass der Breuer ihn erschossen hat. Auf der anderen Seite wissen wir aus den Prozessakten, dass eine Browning-Pistole, aus der der Schuss abgegeben wurde, eine relativ kleine, flache Pistole, also kein Revolver, die war damals sehr beliebt. Und Matonet hatte nachweislich einen solchen Browning-Pistole. Die war auch anschließend nicht mehr auffindbar. Das würde ja wiederum eher darauf hindeuten, dass Matonet sie mitgebracht hatte. Letzten Endes kann es aber auch gewesen sein, dass die beiden Männer einfach um diese Waffe gestritten haben und sich dabei dann irgendwie dieser Schuss löste, weil entweder Matonet den Breuer erschießen wollte, damit die Erpressungen aufhören, oder er wollte ihm zumindest Angst machen, oder er hat sich die Pistole an die Schläfe gehalten und Breuer hat dann seine Felle davon schwimmen sehen und hat versucht, sie ihm zu entreißen. Aber die Forensik war damals vor 125 Jahren leider noch nicht so weit entwickelt wie heute, dass man eindeutig hätte sagen können, okay, man hat jetzt Schmauchspuren auf der Hand von Breuer oder von Matonet festgestellt, oder die Gutachter waren sich noch nicht mal darüber einig, aus welcher Entfernung der Schuss abgegeben worden sei. Also man hat in diesem Fall wirklich in Berlin am Gerichtsmedizinischen Institut mit Leichen experimentiert, auf die man dann geschossen hat aus verschiedenen Abständen, um dann halt eben das Aussehen der Wunde oder gibt es da einen Verbrennungsrand oder Schmauchspuren oder was weiß ich, mit der Leiche Matonets vergleichen zu können. Aber es wurden einige Gutachter gefragt und die kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis, ob jetzt der Schuss von Matonet selbst oder nicht ausgeführt sein konnte.
Jetzt sprachen Sie gerade davon, dass Matonet seine Schusswaffe dabei hatte. Das ist heute ja auch eher ungewöhnlich. Das war aber damals normal, oder? Man konnte einfach Schusswaffen kaufen.
Ja, das war sicherlich nicht so reglementiert wie heute. Und für jemanden, der so vermögend war wie Matonet, sollte das kein Problem gewesen sein. Auch von Breuer wissen wir, dass er durchaus, wenn er auf Reisen war, einen Revolver mit sich führte. Er war ja auch in gewisser Weise vermögend und hat daraus keinen Hehl gemacht, auch wenn er nicht durch ehrliche Arbeit oder Erbe an dieses Geld rangekommen ist. Aber dadurch war er auf Reisen natürlich durchaus ein potenzielles Opfer für einen Raubversuch. Also das war jetzt schon nicht so unüblich, dass betuchte Leute auch sich ein bisschen versucht haben zu schützen.
Ich finde es ja sehr spannend, dass man da kriminaltechnische Denkweisen hat, die heute ja schon selbstverständlich sind. Und auch zum Beispiel, dass man in einem Prozess damals vor 100 Jahren schon psychologische Gutachter hatte, ist ja sehr, sehr spannend.
Ja.
Eine Sache, die es damals auch schon gab, waren Revisionen. Genau das ist in dem Breuer-Fall nämlich passiert. Es wurde Revision eingelegt und das Urteil wurde gekippt. Warum das denn?
Ja, das Todesurteil wurde wegen eines minimalen Formfehlers durch das Reichsgericht in Leipzig gekippt. Und zwar war es so, der Hauptverteidiger Breuers, das war ein sehr bekannter Rechtsanwalt aus Berlin, ein Dr. Werthauer. Und der hat aber diesen Fall nicht alleine bearbeitet, denn der war so bekannt, dass er gleichzeitig auch noch andere Fälle hatte. Und er hatte jetzt in dem Fall Breuer auch noch mindestens einen weiteren Kollegen, der ihn in Berlin unterstützte. Und im Zuge der Ermittlungen hat die Berliner Polizei einen eigentlich vollkommen nebensächlichen Zeugen verhört gehabt und hatte es aber anscheinend versäumt, den Kollegen Werthauers auch zu informieren über das Ergebnis der Befragung. Dr. Werthauer wurde informiert, aber laut Prozessordnung hätten alle, die da federführend an der Verteidigung beteiligt waren, informiert werden müssen. Das hatte man an dieser Stelle vergessen und diese juristische Spitzfindigkeit wurde dann quasi zur Ursache, dass das Reichsgericht gesagt hat, nein, so geht's nicht. Das Todesurteil wurde kassiert und an die Vorinstanz, also das Schwurgericht in Trier, zurückverwiesen und ein dritter Prozess angesetzt.
Der hatte dann aber ganze 22 Verhandlungstage, wo gleich der erste ja recht schnell vorbei war. Etwa 3 Tage, hatten wir eben gesagt. Mhm. Warum das denn?
Also insgesamt waren es sogar 24 Tage. Der erste war ja relativ kurz, weil die nach der Ortsbesichtigung in Gerolstein, der Hauptbelastungszeuge, ein alter Briefträger, dafür gesorgt hatte, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, okay, wir erweitern die Anklage von Totschlag auf Mord, was dann natürlich ein ganz anderes Strafmaß oder mögliches Strafmaß mit sich zog. Und dementsprechend hat jetzt die Verteidigung viel mehr Zeugen vernehmen wollen. Es waren also insgesamt mindestens 85 Zeugen und 10 Sachverständige. Und das hat natürlich entsprechend viel Zeit in Anspruch genommen, auch weil vermutlich nicht immer alle Zeugen gleichzeitig in Trier anwesend sein konnten. Viele Sachverständige kamen auch aus Berlin und das hat ja dann damals entsprechend lange gedauert, bis die in Trier waren. Und dementsprechend hat sich dieser Prozess also, ich glaube, das waren dann am Schluss 5 oder 6 Wochen von dem ersten bis zum letzten Verhandlungstag gezogen. Letzten Endes war aber das Ergebnis unterm Strich das gleiche, nämlich Peter Josef Breuer ist erneut zum Tode verurteilt worden.
Also nochmal ein riesiger, wirklich auch teurer Prozess dann wahrscheinlich.
Ja.
Das war aber dann trotzdem nicht das letzte Wort in dem Fall, oder?
Nein, das war es nicht. Der Anwalt Breuers hat natürlich gegen das Todesurteil wieder eine Revision beantragt. Allerdings wurde dieses Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt. Und dementsprechend war also der juristische Weg eigentlich ausgeschöpft. Breuer hätte ein Gnadengesuch unterzeichnen können in Richtung Kaiser. Das hat er aber abgelehnt, weil er gesagt hat, das mache ich nicht. Ich bin unschuldig. Warum soll ich jetzt um Gnade betteln? Und dann hat sein Verteidiger, Dr. Werthauer aus Berlin, quasi ein sogenanntes Immediatgesuch. Also Immediat heißt direkt über alle üblichen Instanzwege hinweg an die höchste Distanz gestellt. Und das war der deutsche Kaiser damals. Der war also, ja, so wie heute der US-Präsident, quasi Herr über Leben und Tod. Und wenn der wollte, konnte er also sagen, okay, ich begnadige den zum Tode Verurteilten und ersetze diese Strafe durch lebenslängliches Zuchthaus. Und das ist dann auch passiert. Also das war dann, glaube ich, im Juni 1911. Der Todesfall von Matonet war im Oktober 1908. Also es waren schon über 2,5 Jahre ins Land gegangen, in denen der Preuer in Untersuchungshaft war. Und der Kaiser hat ihn dann also begnadigt. Aber für Preuer war das wohl auch ein Riesenschock, wenn man ja jetzt mitgeteilt bekommt, dass man eigentlich nie wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Das ist ja jetzt auch nicht besonders prickelnd. Also er hat zwar dann sein Leben noch gehabt, aber nicht mehr das Leben, was er vorher hatte. Und also das hat ihn wohl erstmal ziemlich getroffen.
Wissen wir denn, was aus ihm wurde? Blieb er dann die ganze Zeit wirklich im Zuchthaus oder hat sich noch was ergeben?
Nein, er hatte Glück insofern, dass der Erste Weltkrieg eigentlich ja ein sehr schreckliches Ereignis ihm in die Karten spielte. Also zum einen musste er nicht Soldat werden, weil er saß ja ein. Und zum anderen wurde kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges von der neuen Weimarer Regierung ein sogenannter Amnestieerlass erlassen. Und der hat es also erlaubt, Gefangene, von denen man annahm, dass von ihnen keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit ausgeht und die auch schon einen entsprechend großen Anteil an der zu erwartenden Gefängnisstrafe und ich glaube lebenslänglich war damals bei guter Führung so ungefähr mit 25 Jahren gleichzusetzen. Und davon hat dann auch der Peter Josef Preuer profitiert und er ist dann im August 1919 im Rahmen dieses Amnestieerlasses aus dem Zuchthaus entlassen worden, hatte also knapp 11 Jahre insgesamt eingesessen. Und ich hatte ein paar Informationen noch über ihn. Also es gibt eine Internetseite über diesen Mordfall. Und da war die Rede davon, dass er auch 1930 immer noch um seine Reputation gekämpft habe, immer noch versucht habe, eine Wiederaufnahme seines Verfahrens zu erreichen, in der Hoffnung, dass man ihn dann rückwirkend freisprechen würde und ihm dann quasi auch seine bürgerlichen Rechte wieder zugestehen würde. Letzten Endes habe ich über das Stadtarchiv die Geburtsurkunde Preuers bekommen und da war vermerkt, dass er also 1955 im Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf verstorben war. Ich konnte nicht ermitteln, wann er da hingezogen ist. Er hat wohl, nachdem er aus der Haft entlassen wurde, erstmal noch bei seiner alten Mutter in Aachen gewohnt und ist dann irgendwann nach Hamburg verzogen. Und da ist er dann im Alter von 75 Jahren gestorben. Und ja, ich denke mal, das war eigentlich schon ein recht ordentliches Alter für die damalige Zeit, für einen Mann. Erst recht, wenn er über 10 Jahre im Zuchthaus gesessen hat. Das war ja kein Zuckerschlecken, auch was die Versorgung mit Essen und medizinischer Versorgung anging, mit Sicherheit suboptimal. Und er ist also fast auf den Tag genau 46 Jahre, nachdem er das erste Mal zum Tode verurteilte, gestorben. Und das hätte er sich wahrscheinlich damals auch nicht träumen lassen, dass er noch fast ein halbes Jahrhundert obendrauf bekommt.
Ein Mann erpresst über Jahre einen reichen Kaufmann, bis er ihn schließlich umbringt. Obwohl er zweimal zum Tode verurteilt wird, begnadigt ihn der Kaiser und er sieht nach 10 Jahren Haft sogar wieder die Freiheit. Herr Braun, vielen Dank für die Infos.
Ja, sehr gerne.
Wenn ihr mehr zu dem Fall lesen wollt, das Buch von Jörg Matthias Braun mit dem Titel Breuer, ein Name, drei Kriminalfälle, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Das Buch erzählt auch von zwei anderen spannenden Fällen, die wir vor einiger Zeit auch schon in unseren Podcasts hatten. Lest und hört gerne mal rein.
Mehr Infos zu dem Fall Breuer und anderen Verbrechen in der Region Trier findet ihr natürlich wie immer auf volksfreund.de/Spurensuche. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.